Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode des Multicast. Die regelmäßigen Hörer merken jetzt vielleicht schon auf, denn ich bin nicht Laura, die euch ja sonst an dieser Stelle begrüßt. Laura ist leider krank, wie das ja gerne passiert, so nach den Prüfungen, dass man erstmal krank wird. Wir wollten aber nichtsdestotrotz den Termin heute nicht ausfallen lassen. Das letzte Mal haben wir uns ja auch vor über 2 Monaten gehört. Wir haben den 17. Februar. Die erste Hälfte der Prüfungszeit liegt damit schon hinter uns, sodass wir jetzt auch mal wieder Zeit gefunden haben dafür. Sorry über die Verspätung, aber wie das immer so ist. Wir haben heute nämlich auch schon Gäste eingeladen gehabt, nämlich einmal den Florian.
Hallo.
Und den Felix. Felix kennt ihr schon aus einer der früheren Episoden. Möchtest du vielleicht noch trotzdem noch was sagen?
Boah, vielleicht ein paar Worte erstmal. Hallo, ich bin Felix. Ich bin schon eine ganze Weile bei der AG. Und ja, auch hauptsächlich mit den Themen wieder unterwegs, die heute so ein bisschen auf der Tagesordnung stehen. Deswegen wieder hier.
Genau. Die Themen, die heute nämlich hauptsächlich, worauf wir uns ein bisschen fokussieren wollen, zumindest später, ist zum einen auf jeden Fall die Integration von neuen Wohnheimen in unser Netz. Deshalb ist insbesondere auch Florian hier. Florian, nicht zu verwechseln mit unserem stellvertretenden Schatzmeister Florian, falls wir den schon mal erwähnt haben. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, genau. Hallo, ich bin der Florian. Ich war lange Zeit in der Gutzkowstraße, Reichenbachstraße, der Admin. Und bin dann jetzt mit der Übernahme der AGDSN zur AGDSN gewechselt und mache jetzt hier ein paar kleine Aufgaben, Support, Netzwerk, immer wo mal ein bisschen was anfällt.
Genau, super. Bevor wir aber da zu den großen Themen kommen, später werden wir vielleicht auch nochmal das Themengebiet WLAN ein bisschen anschneiden, wozu ja Felix sich auch gut auskennt, dachte ich mir, weil wir uns halt auch so lange nicht mehr gehört haben, dass wir uns auf jeden Fall mal kurz noch den jüngsten Geschehnissen und so ein bisschen widmen, was es so an wichtigen Announcements gibt. Und zwar ist da die größte Meldung sicherlich der letzten Wochen, dass wir, nachdem es ja im letzten Mai, da haben wir auch quasi eine halbe Folge zugemacht, da gab es ja diese Gespräche mit dem ZTH rund um das Thema Traffic Limit und wie wir damit weitermachen. Damals haben wir ja schon verabredet, dass sich das perspektivisch erledigen würde. Wir haben erstmal ordentlich erhöhen können und dann kam jetzt vor einer Weile dann auch tatsächlich im gegenseitigen Einverständnis, kamen wir dann zu dem Schluss, dass unsere Uplink-Situation so gut ist, dass wir keine weiteren Befürchtungen haben müssen. Das ZTH ist da auch mitgegangen, das in unsere Verantwortung jetzt zu legen, dass wir tatsächlich das Traffic Limit abschaffen konnten.
Ja, das ist nach der langen Historie, die wir uns jetzt schon damit rumschlagen, natürlich eine sehr gute Sache, würde ich sagen.
Genau, also der ganzen Historie haben wir uns damals schon gewidmet in Episode 5, so lange ist das schon her. Die Episode 5 hieß, glaube ich, genormt. Da könnt ihr nochmal nachhören, falls euch das interessiert, wie das dazu kam historisch. Und da sind auch alle unsere Unterlagen rund um das Thema verlinkt, was ich damals vorbereitet hatte für das Rechenzentrum an der TU, um das so ein bisschen aufzuarbeiten, wo es hingeht mit dem Traffic Limit, was die Bedürfnisse sind, wie der deutschlandweite Vergleich an der Stelle aussieht, kann man da ein bisschen nachhören und nachlesen. Genau, praktisch war es jetzt schon so, dass aufgrund von technischen Problemen jetzt schon eine ganze Weile an einigen Standorten die Traffic-Zählung noch funktioniert hat, aber die Begrenzung ausgesetzt werden musste. Tatsächlich ist es ja für uns auch mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden gewesen, das Ganze immer am Laufen zu halten, weil man muss halt den Traffic zählen. Da sind wir inzwischen bei mehreren Gigabit im Peak. Ich glaube, was ich jetzt gesehen hatte, zuletzt waren 6 Gigabit pro Sekunde, die dann doch durch unsere Leitungen ab und zu mal gehen. das muss man halt alles zählen. Dafür haben wir dedizierte Hardware, die wir betreiben müssen. Und dann muss man das natürlich auch alles an den richtigen Stellen in Datenbanken kippen, die dann wieder ausgewertet werden. Und dann muss das durchpropagieren bis an die Nutzeranschlüsse am Ende des Tages. Und da die richtigen Sachen halt enforced werden, was alles nicht von alleine passiert, was auf jeden Fall auch ein, glaube ich, für uns ein großer Grund ist, dass wir sehr happy sind, das jetzt abschaffen zu können. Also ich habe jetzt schon, die Arbeit läuft noch, das alles so auf unsere Systeme umzusetzen. Wir müssen halt unsere Webseiten anpassen, unsere Backends, unsere Datenbanken, unsere Verwaltung. Ich habe da jetzt schon ein paar Commits sind da schon auf GitHub eingegangen und es handelt sich, glaube ich, um mehrere tausend Zeilen Code, die da schon gelöscht werden konnten und Code, den es nicht gibt, der ist auf jeden Fall bugfrei, deshalb sehe ich sowas sehr gerne, wenn wir da löschen können. Ja.
Ja, das hat auf jeden Fall die Komplexität ziemlich gut reduziert an der Stelle und ja, es könnte passieren, dass er vielleicht auf unserer Homepage oder in anderen Dokumenten hin und wieder jetzt noch Überbleibsel der Regelung findet. Das wird dann hoffentlich haben wir dann in ein, zwei Wochen alle Stellen gefunden und alles ausgemerzt. Ja, falls er noch was findet.
Genau. unsere Hauptverwaltungstools sind ja auf GitHub. Da kann man gerne Issues schreiben, wenn man da einen Account hat. Oder man kann sich auch mal an unsere Support-E-Mail-Adresse wenden. Dann wird das weitergeleitet an die richtigen Stellen. Da sind wir natürlich immer froh, wenn wir das nicht selber finden müssen und Leute sich irgendwie stillschweigend ärgern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich sehr lange dauert, bis sich mal jemand bei uns meldet. Wir sind da natürlich bemüht, dass wir da dranbleiben. Genau, im Nutzungsverhalten habe ich jetzt auch noch keine große Änderung gesehen, wobei das vermutlich auch aufgrund der Prüfungszeit und so jetzt nicht so die Phase ist für die meisten, in der es jetzt wirklich so kritisch wäre.
Naja, und der ein oder andere hatte vielleicht schon gemerkt, dass es am ein oder anderen Standort nicht mehr ganz hundertprozentig funktioniert hat.
Ja, auf jeden Fall, das lief ja schon eine Weile. Genau. Ja, im Prinzip werden wir da jetzt auf, die Details sind noch nicht ganz raus, aber im Prinzip auf sowas wie eine Fair-Use-Policy umschwenken. Wir müssen das natürlich weiter in gewissem Maße im Blick behalten, dass niemand das die Netzwerkqualität beeinträchtigt und natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sind natürlich weiter zu beachten. Wir sind ja immer noch Teil des deutschen Forschungsnetzes mit den entsprechenden Auflagen, die es da gibt halt zur Nutzung. Aber darüber hinaus ist es jetzt einfach eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen, was uns mehr Ressourcen lässt, einfach um coole neue Features zu bauen und nicht irgendwelche Sperrpolicies umzusetzen.
Ja. Und hoffentlich dann auch in Zukunft dafür sorgt, dass ich keinen Studenten mehr mit dem DSL-Abschluss im Wohnheim abgeben muss.
Ja, was ja einfach sehr viel Geld kostet. Unsere Ressourcen werden dann nicht genutzt, die wir natürlich trotzdem vorhalten. Genauso wie die Sachen vom Studentenwerk, die natürlich trotzdem da sind. Das führt zu einer besseren Auslastung und aber erleichtert uns die Arbeit natürlich an der Stelle auch nochmal. Und ich freue mich auch schon ein bisschen da drauf. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht dann jetzt auch mal noch das ein oder andere coole Projekt irgendwie sehen. Coole Dienste, die sich die Leute jetzt vielleicht einfallen lassen, die so vorher nicht denkbar waren. Würde mich freuen, wenn man da ein bisschen mitbekommt, dass jetzt auch neue Nutzungsmöglichkeiten gefunden werden für unser Netz. Weil es soll natürlich alles nicht Selbstzweck sein und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass Leute das Netz auch so benutzen, wie es gedacht ist und irgendwie aktiv partizipieren. Genau. Ja, ich glaube, das war so zum Traffic Limit. Es ging dann doch erstaunlich reibungslos über die Bühne. Es gab noch ein paar Bedenken an einigen Stellen, was Bandbreiten anging, aber meines Wissens ist das alles glatt gelaufen.
Genau, also ich wüsste jetzt auch nicht von irgendwelchen Problemen, die aufgetreten sind. Ja.
Ich glaube, einzelne studentenwerksverwaltete Wohnheime haben da noch ein bisschen mehr dran zu knabbern, ja. Was ja dann auch schon ein bisschen in Richtung unseres nächsten Themas dann geht. Aber da können wir dann noch drüber reden, glaube ich. Genau. Andere Sache, die ich kurz anschneiden wollte, ist, dass wir im Dezember ja auch eine Vollversammlung abgehalten haben. Die machen wir so ungefähr alle so zweimal im Jahr im Normalfall, würde ich jetzt mal sagen. Das war halt vor allem unsere Haushaltsvollversammlung, wo wir halt den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet haben. Ja, was natürlich auch immer ein bisschen Anlass zu Diskussionen ist, wo wir unsere Ressourcen so reinstecken, ob jetzt irgendwie neuer Storage-Cluster irgendwie so wichtig ist, dass man irgendwie die Neuausstattung von irgendeinem Wohnheim hinten anstellt, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Meistens streiten wir uns dann nicht wirklich viel, aber ich finde es immer ganz gut zu sehen, dass die Leute sich mal Gedanken machen, wo es im nächsten Jahr irgendwie hingehen soll und so. Ein bisschen langfristigere Planung reinkommt, was ja bei so studentischer Arbeitsweise sonst nicht immer so gegeben ist. Genau, das war so das Hauptsächliche, was da passiert ist. Wir haben auch viel über die Zukunft des Studentennetzes nochmal geredet, was wir auch so für strukturelle Möglichkeiten haben. Was jetzt auch die Veröffentlichung der zugehörigen Dokumente alles ein bisschen verzögert hat, weil es zum Teil dann doch sehr ausschweifend wurde und die Leute wollen natürlich korrekt wiedergegeben werden. Da mussten dann noch Protokolle überarbeitet werden und dann verzögert sich das alles ein bisschen, aber das sollte dann demnächst auch alles auf unserer Website wie immer zu finden sein. Zugänglich für unsere Mitglieder, die natürlich herzlich eingeladen sind, sich sowas auch anzugucken und da ein kritisches Auge drauf zu werfen. Weil wir machen natürlich auch Fehler. Zum Beispiel werden wir dann auf unserer nächsten Vollversammlung im April prompt unseren Haushalt korrigieren müssen, weil es da leider ein Problemchen mit einer Addition gab in dem Spreadsheet, was wir benutzt haben. Bisschen ärgerlich, aber hat jetzt praktisch eigentlich keine Auswirkungen, weil das in einem Bereich liegt, der erst gegen Ende des Jahres relevant geworden wäre, weil es halt um die Gesamtsumme der Mittel geht, aber die haben wir ja am Anfang des Jahres eh noch nicht zur Verfügung, wenn die Beiträge noch gar nicht da sind. Deshalb können wir das jetzt im April noch problemlos korrigieren. Ansonsten im April sind dann wieder Vorstandswahlen. Nach aktuellem Stand, soweit wir das überblicken können, wird es auf jeden Fall größere personelle Veränderungen geben. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach Nachwuchs. Wenn man sich bis dahin noch entscheidet, hier irgendwie tätig werden zu wollen, freuen wir uns auf jeden Fall auch immer über neue Gesichter. Nochmal kurzer Aufruf. Genau, ansonsten sehe ich aber eigentlich keine größeren Turbulenzen auf uns zukommen.
Nö, also wo du gerade den Haushalt angesprochen hattest, wir haben halt im Bereich Netzwerk sehr viel zu tun dieses Jahr. Da liegt auch der Hauptkostenpunkt, wenn man sich einmal kurz den Haushalt halt anschaut, wie sieht das aus. Wir wollen halt gerne die Hardware-Plattform wechseln und naja, das heißt, dass wir halt im Verlauf der nächsten 4, 5, 6 Jahre möglichst in allen Gebäuden die Technik austauschen wollen, was ein sehr großer Batzen Geld und ein sehr großer Batzen Arbeit wird.
Ja, wir stecken natürlich generell eigentlich immer unser Hauptteil unseres Budgets in Netzwerktechnik, aber in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall nochmal ein großer Fokus. Da wird dann auch immer ein bisschen die Diskussion sein, denke ich, wo die Prioritäten hingehen, dass wir halt wirklich diesen Wechsel möglichst schnell durchziehen oder vielleicht doch noch Ressourcen ins WLAN stecken können, wenn sich das jetzt durchsetzt. Aber das sind auch Themen, denen wir uns, glaube ich, später nochmal widmen. Deshalb würde ich jetzt erstmal weitergehen. Jo. Genau. Genau, noch eine kleine Ankündigung, jetzt vor allem für Mitglieder. Wir haben im Zuge unserer Systemumstellung im letzten Sommer hat sich auch bei uns an den Konten und Zahlungsverarbeitung und so ein bisschen was geändert. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass die Nutzer-IDs, die wir vergeben, die wir halt so als Unique Identifier benutzen, um eure Zahlungen zuzuordnen und sowas, sich ein bisschen verändert haben. Die haben jetzt nämlich eine zweistellige Prüfsumme hinten, die deutlich besser funktionieren soll als die alte. Die alte war nämlich nur die Quersumme, was eine denkbar schlechte Prüfsumme ist für Zahlen, die von Menschen eingetippt werden, weil die nämlich gerade gegen sowas wie Ziffern verdrehen und so ähnliches nicht schützt, was ja nur die Fehler sind, die Menschen machen.
Das ist ein gutes Stichwort. Muss ich jetzt meine Überweisungs-ID umstellen?
Noch werden die alten auch verarbeitet. Irgendwann werden wir das sicherlich, dann hoffe ich mal, abschalten. Weil, ja, beziehungsweise es wird einfach rauswachsen, weil auf Mitgliederseite auf unserer Website werden die alten Daten halt nicht mehr angezeigt und irgendwann ist das ja dann rausgewachsen. So Rauswachsmodelle bieten sich generell für uns aktuell mal an, weil man viele Leute dann doch irgendwie schlecht erreicht. Also im Worst Case läuft es für uns halt darauf hinaus, dass wir irgendwie jedem einen Zettel in den Briefkasten werfen müssen, wenn wir wirklich mal jeden erreichen müssen. Was natürlich viel Arbeit und Papierverschwendung ist im Zweifelsfall. Deshalb versuchen wir sowas immer möglichst, ja, irgendwie
zu vermeiden.
Ja, und das irgendwie weiche Kanten einzuziehen. So zum Beispiel passiert mit einem Konto für die ehemalige Sektion Gehrockstraße. Da gab es halt für die Bewohner der Gehrockstraße lange Zeit ein eigenes Konto, was wir jetzt aber auch mehr oder weniger stillschweigend einfach zu den Akten gelegt haben, weil es für uns einfach nur Verwaltungsoverhead war und zusätzliche Kosten verursacht hat. Da haben wir einfach ja mehr oder weniger leise die Kontoverbindung ausgetauscht, das alte Konto natürlich weiter abgerufen und verarbeitet. Und das hat sehr gut funktioniert. Inzwischen sind es, glaube ich, nur noch so 4-5 Leute pro Monat, die auf das alte Konto überweisen. Der Rest hat davon gar nicht groß was mitbekommen. Und das funktioniert jetzt schon deutlich besser und spart uns Geld. Und irgendwie in einem Semester oder so werden wir dann, denke ich mal, das alte Konto einfach komplett abschalten.
Ja, sobald keiner mehr drauf überweist.
Genau, und die paar verbleibenden Leute informieren wir dann separat. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, im Zuge dessen gab es aber leider auch noch ein paar, was nicht so gut funktioniert hat, war an einer Stelle der Wechsel unserer Zahlungsverarbeitung. Früher hat das halt so funktioniert, dass einfach CSV-Tabellen auf der Sparkassen-Website runtergeladen wurden und die dann in unser System eingefüttert wurden. Das haben wir halt auf ein bequemeres System umgestellt, indem wir direkt mit einer ordentlichen Schnittstelle der Banken über das Protokoll FinTS sprechen und das in unsere Software eingebaut haben. Leider mussten wir da feststellen, dass Standards sind halt eigentlich Standards, aber irgendwie schaffen es dann doch immer einzelne Teilnehmer Interpretationsspielraum zu finden bei so Standards, was an einigen Stellen unser System dann über den Haufen geworfen hat und tatsächlich sind da zwischenzeitlich mal ein paar Überweisungen mehr oder weniger, also nicht korrekt in unserem System gelandet. Deshalb auch nochmal der Aufruf, guckt wirklich an der Stelle auch vielleicht nochmal in euer Nutzerkonto und guckt euch die Zahlungen an, die für euch eingegangen sind und was abgebucht wurde. Wir denken eigentlich, dass wir das alles gefunden und korrigiert haben, soweit ich im Bild bin, aber doppelt hält besser.
Also falls ihr kein Netz habt und ihr seid sicher, dass ihr genug überwiesen habt, mal dem Support schreiben.
Ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, sowas mal mit anzusehen, wie dann so Systeminteroperabilität in der echten Welt dann doch aussieht und an wie vielen Stellen man dann doch immer wieder Workarounds finden muss. Ja. Das ist dann doch immer noch was anderes, als wenn man irgendwie in der Uni irgendwelche Planspielaufgaben programmiert, wo irgendwie alles ganz toll korrekt funktioniert. In der echten Welt ist das meistens halt alles ein bisschen graustufiger.
Bisschen spezieller.
Ja. Aber dafür machen wir das ja hier, dass man einfach mit sowas mal in Kontakt kommt und sieht, wie es wirklich läuft. Genau. Das sind wir jetzt ganz schön ausgeschwiffen.
Muss auch
genau
sein, ne?
Man kann es auch so ein bisschen in der GitHub-Historie verfolgen, was da so hin und her probiert wurde. Und dann schlussendlich gibt es jetzt ein separates Error-Handling, wo man nochmal die Sachen, die von der Sparkasse kommen, manuell editieren kann, wenn es denn nicht richtig verarbeitet werden kann. Ja, sowas. Mit sowas muss man halt rechnen, dass Dinge einfach schief gehen. Genau. Ja, das war so ein bisschen jetzt nochmal das Nötigste, glaube ich, so an Informationen. Ist natürlich, es passieren immer noch viel mehr Sachen. In der Hochschulstraße 50 wird gerade für uns ein neues Büro hergerichtet und es sind in verschiedenen Gebäuden irgendwelche Umbauaktionen passiert. Wir bauen in der Wunschstraße 5 irgendwie einen Serverraum, haben wir ein bisschen umgebaut. In der Zäunerstraße wurde ein Switcher gewechselt. das sind halt all die Dinge, die natürlich auch immer passieren. Aber das gehen wir jetzt eigentlich alles im Detail nochmal durch. Aber trotzdem vielen Dank an alle, die da uns unterstützen und da immer dabei waren. Genau. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum Hauptthema der Folge. Nämlich, ja, die, da muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen ausholen. Also,
besser ist das.
Warum müssen wir denn überhaupt neue Wohnheime in unser Netz integrieren? Da kann man erstmal ganz noch einen Schritt zurückgehen, bis in die 90er, wenn man will. Das fing halt einfach so an, dass ja in manchen Wohnheimen halt das, die AGDSN als studentisch geleitetes Netzwerk die Netzversorgung übernommen hat. In anderen Wohnheimen hat sich das aber nicht so gefunden. Und irgendwann sah sich das Studentenwerk dann natürlich vor der Situation, dass die Leute natürlich trotzdem Netz haben wollten. Die wollten dann natürlich nicht zurückstehen und dann hat das Studentenwerk das in die Hand genommen und halt selbst halt
ja, ich glaube, das ist sogar relativ gleichzeitig passiert.
Ja.
So. Also die ersten Studenten haben halt in den Wohnheimen angefangen, das zu machen, noch nicht mal unbedingt als AGDSN, sondern das wurde dann erst ein, zwei Jahre später gegründet, dann offiziell wirklich gegründet und währenddessen hat das Studentenwerk halt sich überlegt, naja, wie sieht denn das aus, was machen wir hier? Und dann gab es halt auch schon die Ersten, die sich da um die Netzversorgung kümmern wollten und die haben das halt nicht in Eigenregie gemacht, sondern halt mit Unterstützung des Studentenwerks. Und so sind halt zwei Modelle draus geworden.
Genau, also einmal die studentisch organisierte Arbeitsgemeinschaft Dresdner Studentennetz und halt die Stuwe administrierten Wohnheimnetze, die auch immer mit studentischen Administratoren eigentlich organisiert wurden, die aber halt ja beim Stuwe ja mehr oder weniger angestellt waren und das gemacht haben. Und da lief dann natürlich die Finanzierung auch anders. Das lief dann über die Miete. Die Technik wurde halt vom Studentenwerk gestellt. Genau, einfach ein bisschen andere Prämissen an der Stelle. Genau, das hat auch lange Zeit funktioniert, bis dann irgendwann das Studentenwerk ein bisschen vor dem Problem stand, dass es zunehmend schwieriger wurde, Studenten für diese Jobs zu finden. Studentenwerk kann da halt auch nur eine Aufwandsentschädigung, konnten die nur zahlen. Das ist halt, war sicherlich attraktiv, aber anscheinend nicht mehr ausreichende Motivation an allen Stellen. Und so kam es dann irgendwann, dass das an uns als Studentennetz rangetragen wurde. Das ist ja noch hauptsächlich unter deiner Ägide passiert, Felix.
Ja, das ist richtig. Wir haben uns da halt Gedanken gemacht, wie das aussieht und haben ja auch gute Kontakte zum Studentenwerk durch halt die vielen Sachen, die wir ja machen. Klar, ohne das Studentenwerk geht das nicht. Und haben halt festgestellt, dass der Leidensdruck da immer größer wurde. Also auch, dass Studentenwerk sich da immer komplett drum kümmern musste um das Ganze und was dann passiert, wenn nun Hardware ausfällt und die ganze Organisation dahinter auch, hat das Studentenwerk halt dann langsam dazu bewegt, sich zu überlegen, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft machen und wollen wir das noch so beibehalten. Das haben wir halt mitgekriegt und dachten uns dann halt, naja, hey, so ein paar Probleme haben wir nicht. Zum Beispiel halt solche Sachen wie, dass die Administratoren, die dann vor Ort eingestellt werden, halt eigentlich eher für die Betreuung der Leute halt da sind, aber nicht unbedingt jetzt tief in einem Elektrotechnik, Informatik oder sonst was Studium drinstehen und dann vielleicht auch nicht immer komplett die technische Expertise mitbringen, um so ein System komplett alleine vor allen Dingen auch, das muss man sich vor Augen halten, halt zu betreuen. Weil in der RG haben wir halt den großen Vorteil, dass wir einfach eine große Gruppe an Leuten sind und die Last verteilt sich halt auf viele Schultern und auch das Know-how. Und das ist dann halt bei einzelnen Situationen, das ist halt schwierig gewesen. Ja, und dann haben wir uns halt überlegt, naja, wie können wir das machen? Da zu dem Zeitpunkt hatten wir in der AG selber auch noch genug organisatorische Probleme, sage ich jetzt genau, mal. Es
fiel ja auch gerade bei uns mit der Zentralisierungsumstrukturierung zusammen.
Ganz genau.
Wo wir aber auch ja schon ein bisschen an Erfahrung damit gesammelt haben, quasi, weil wir mussten ja auch schon einzelne Sektionen dann quasi auch schon bisschen retten.
Also zu dem Zeitpunkt war die AG halt in 5 Teilbereichen organisiert, die komplett autonom halt ihr jeweiliges Wohnheim quasi betrieben haben. Und das hat da auch starke Unzulänglichkeiten gezeigt. Zum Beispiel gab es halt in der Zeunerstraße keinerlei technisch aktive Mitglieder mehr. Es gab noch 1, 2 ehemalige, die sich um die Technik gekümmert haben, aber die haben schon lange nicht mehr im Wohnheim gewohnt. Und hatten dementsprechend halt auch wenig Zeit, weil die auch im Studium schon fertig waren, gearbeitet haben. Also das war keine Dauerlösung so. Abgesehen davon haben wir halt auch an 5 Standorten 5-mal das Gleiche gemacht. Und dann war halt auch die Überlegung, nee, das müssen wir besser hinkriegen. Und dann fing halt das an, was Friedrich gerade meinte, mit der Zentralisierung, mit der Zusammenlegung der AG-Sektion. Da war die Zeunerstraße, glaube ich, tatsächlich die erste dann, wo wir dann komplett mit Hardware rein sind, das alte System stillgelegt haben und das dann in die bestehenden integriert haben. Da sind wir jetzt inzwischen übrigens nur noch bei 2 Systemen, das von 5 auf 2 im Laufe der letzten Jahre. Das finde ich sehr gut, wenn man sich so die Historie anschaut und auch überlegt, was ich da schon alles an grausigen Sachen gesehen habe in der Vergangenheit. Da bin ich echt froh, dass wir das so weit geschafft haben und dass wir da so gut vorangekommen sind. Dass es jetzt nicht mehr so ein riesiger Zoo ist.
Ja, aber es ist ja im Prinzip genau die gleiche Problematik wie beim Studentenwerk gewesen.
Ganz
beim
genau.
Beim Studentenwerk haben wir auch viele kleine Sektionen quasi gehabt oder teilweise immer noch. Und ja, man selbst hatte auch keinen Kontakt zu den anderen Wohnheimen zwingend. Man hat eher sich auf sein Wohnheim konzentriert, geschaut, dass dort die Technik läuft. Wir hatten jetzt nun den Vorteil bei uns, dass wir 3 Leute waren, die auch technikvisiert waren und supportvisiert. Also da waren die Probleme schon ein bisschen geringer, was jetzt das Technische anging. Aber an sich, ja, gleichen Probleme wie in der AG.
Mhm. Ja.
Ich erinnere mich noch, man hat sich immer so einmal im Jahr bei der Weihnachtsfeier gesehen. Das war, glaube ich, dann, oder dann vielleicht noch im Sommer beim Grillen an der Neuberienstraße, aber das war dann, glaube ich, an vielen Stellen auch schon alles, was an Austausch lief.
Und das war tatsächlich in der AG ja auch nichts anderes. Also als ich damals angefangen habe, war ich noch komplett nur in der Sektion Wundstraße unterwegs damals und es gab eigentlich kaum Kontakt zu den anderen. Das war sogar teilweise so ein bisschen verfeindetes Randgruppenverhalten. Da gingen dann die Grabenkämpfe teilweise los. Ja. Also es war ein bisschen bewegt alles. Wenn man sich dann überlegt, eigentlich machen wir alle genau das Gleiche und wir könnten uns hier so viel Arbeit sparen, wenn wir das einfach mal ein bisschen strukturierter angehen.
Ja, nee, stattdessen wurden dann irgendwie DNS-Resolver mit IP-Whitelists belegt, damit die anderen das nicht mitbenutzen können.
Da gab es Aktionen, das war echt nicht mehr feierlich. Wenn man sich dann überlegt hat, so wie tief sind denn da die Gräben eigentlich? Was ist da passiert? Ja. Weil eigentlich halt nichts Großes. Ja. Da konnte sich mal der eine mit dem anderen nicht leiden. Naja. Aber das Gute ist, das haben wir inzwischen halt ziemlich hinter uns gelassen. Ja. Und können jetzt halt zentral arbeiten. Und solche Bestrebungen gab es halt im Studentenwerk nicht. Auch aufgrund der Struktur halt im Studentenwerk, wo halt natürlich dann die IT-Abteilung quasi die Aufsicht hatte und das dann runterdelegiert hat, aber da irgendwie eine zentrale Instanz zu schaffen, da hätte das Studentenwerk vermutlich noch Mitarbeiter einstellen müssen für. Und das wiederum war dem Studentenwerk natürlich auch überhaupt nicht so gelegen, weil die wollen ja eigentlich, was sie wollen, ist, dass die Studenten ein gutes Netz haben und dass die Kosten möglichst gering sind, klar. Naja, und dann war halt die Überlegung, wie sieht das aus, wie können wir das machen? Und haben wir mehrmals mit dem Studentenwerk halt diskutiert, haben da auch eine Präsentation vorbereitet und uns mal und halt mal dem Studentenwerk und dem Geschäftsführer halt vorgestellt, wie wir uns das vorstellen, das Ganze, wie wir das machen wollen. Naja, und dann hat sich im Laufe der Verhandlungen oder Gespräche dann halt ergeben, dass das Studentenwerk da eigentlich sehr aufgeschlossen für ist. Und da ist dann die letzte Ergänzungsvereinbarung bei rausgekommen, zur Rahmenvereinbarung mit dem Studentenwerk.
Genau. Das ist im Prinzip, war das dann eine mehr oder weniger verbindliche Liste von Wohnheimen und Übergabeterminen. Wir nehmen das jetzt alles nicht wahnsinnig wörtlich, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, wenn ich meinen Plan hier so angucke, aber genau, wie wir halt quasi, es war quasi so ein 5-Jahres-Plan, wie das so ablaufen sollte, bis wir dann quasi ja alle Wohnheime im Dresdner Einzugsgebiet in unserem Netz versammelt hätten. oder haben. Ist auch immer noch der Plan.
Ja.
Wir liegen tatsächlich vor dem Plan, wenn ich mich nicht täusche, aktuell.
Ja, aktuell liegen wir sogar ein kleines bisschen vor dem Plan. Der Punkt bei dem ganzen Plan und Gedöns war halt auch, dass wir uns jetzt nicht die Filetstückchen raussuchen, also mal so ein Wohnheim mit irgendwie 500 Einwohnern, wo man irgendwie so ein paar zentrale Räume hat oder sowas, sondern nein, auch die kleinen Wohnheime mit 9 Einwohnern oder ähnliches, auch die sollen dann am Ende der Phase, also 2021, sollte dann alles abgeschlossen sein oder im Laufe des Jahres 2021 sollte dann alles abgeschlossen sein. In den letzten Wohnheimen Petersburger Straße und Fritz-Löffler Straße 12, die als allerletztes drinstehen.
Genau.
Ja, und bis jetzt sind wir da halt eigentlich schon ganz gut vorangekommen und schon viel geschafft mit vielen, naja, interessanten Nebeneffekten.
Ja, bevor wir da jetzt so ein bisschen in den Ist-Stand und wie das dann so konkret abläuft einsteigen, würde mich mal noch interessieren, Florian, wir haben jetzt ein bisschen erzählt, so wie aus welcher Richtung wir aus DSN-Sicht das alles so erlebt haben und wie sich das bei uns angebahnt hat.
Ja, genau, ist auch mal ganz schön zu hören,
ja,
was aus der Sicht ist.
Ja,
deswegen höre ich gerade ganz gespannt zu und sage nicht so viel.
Wie ist das denn auf dich zugekommen als Stuva-Admin damals? Also wie hast du das erlebt, diese Phase vorher und dann diese Abmachung und wie das dann ins Laufen kam?
Ja, also wir waren, also nochmal ein bisschen ausgeschweift, bevor ein Kollege und ich angefangen haben, auch die Administration zu machen, hatten wir noch eine andere Administratorin dort, welche sich sehr gut mit dem Netz auskannte und wir waren noch so ein bisschen die Einsteiger und hatten noch nicht so die große Erfahrung, was jetzt die Netzwerkbetreuung angeht und auch gerade die Serverbetreuung bei uns im Wohnheim. Und man muss sagen, oder ich muss sagen, ich war schon ein bisschen froh, dass einem denn da diese ganze Last ein bisschen abgenommen wird, jetzt das ganze Netz alleine betreuen zu müssen, weil die Administratorin jetzt auch mittlerweile nicht mehr da ist. Gerade aus der Sicht ist das schon ganz schön, nicht mehr ganz alleine da zu sein, weil wir haben auch knapp 420 Mitbewohner in der Gutzko- und Reichenbachstraße. Und aus der Sicht ist das schon gut, würde ich mal sagen.
Genau, was man halt immer bedenken muss, wir reden halt immer meistens hier nur von Netz, aber ich werde ja auch nicht müde, immer zu betonen, dass da halt viel dranhängt. Du hast ja schon gesagt, Serverbetrieb, meistens mit selbst entwickelten Software-Stacks, die da drauf irgendwie laufen, um halt die Verwaltung zu stemmen.
Ja.
Also meistens haben alle irgendwie ihr eigenes kleines SAP gebaut irgendwie in irgendeiner Weise.
Ja, und in jedem Wohnheim andere Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel auch nochmal eine Drosselung eingebaut, dass man nicht ganz vom Netz getrennt wurde damals, weil man war ja, bei 21 GB wurde man ja zeitweise gesperrt, da erinnere ich mich jetzt gerade noch dran. Und da haben wir es eingeführt, dass man gedrosselt wurde, man konnte gerade noch die E-Mails lesen, aber das war es dann auch schon. Aber man hatte nicht komplett totes Netz, das war halt auch schon mal so ein Vorteil. Das hatten wahrscheinlich andere Wohnheime nicht.
Das war auch immer ein wilder Zoo an verschiedenen Netzqualitäten und Regelungen an der Stelle, was, glaube ich, heute den Leuten auch ein bisschen entgegenkommt, dass es ein bisschen konsistenter ist, was man zu erwarten hat, wenn man irgendwie jetzt ins Wohnheim zieht. Das ist sicherlich auch ein Vorteil.
Das ist natürlich auch für einen selbst dann nicht schön, wenn man hört, ja, in dem Wohnheim hat man da noch Internet. In dem Wohnheim hat man vielleicht ein bisschen mehr Traffic Limit als in dem anderen. Da hat man das Sliding Window Verfahren und da nicht. Und ja,
es war halt immer alles davon abhängig, wann das irgendwie umgesetzt werden konnte, wenn halt niemand mehr da war oder der es technisch stemmen konnte, so eine Umstellung. Wenn es halt irgendwie sich was geändert hat in den Vereinbarungen, dann hat es halt oft einfach länger gedauert. Ja, irgendwo ist, glaube ich, auch mal ein Server abgeraucht und dann gab es jahrelang keine Traffic Limit praktisch, weil es halt einfach nicht kontrolliert werden konnte. Ja, ist schon natürlich ärgerlich für die Bewohner und Bewohnerinnen dann.
Ja, ja, das nicht kontrollierte Traffic Limit bestimmt nicht, aber
da beschwert
alles
sich keiner.
Andere, ja.
Ich meine, die Inkonsistenz
schon
ist
klar,
auf jeden Fall ärgerlich, ja.
Schon klar.
Genau, okay. Da haben wir uns auch so gedacht, ah, bei dem Wohnheim ist das so, hätte man auch gerne, aber naja, bei uns hat es funktioniert. Wir hatten auch den kritischen Fall kurz vor der Übernahme, dass der eine unserer beiden Server, der die komplette Datenbank verwaltet hat, abgestürzt war. Da waren wir auch schon fast gezwungen, nochmal vorzeitige Übernahme der AGDSN zu ja, beantragen, würde ich mal sagen. aber wir haben dann auch in letzter Sekunde, das war auch gerade in der Prüfungszeit. In der Prüfungszeit möchte man natürlich Leuten auch nicht zumuten, dass da das Internet komplett weg ist. Felix, du meintest ja vorhin schon, ja, Traffic braucht man vielleicht nicht so in der Prüfungszeit. Ich kenne viele, die dann doch Netflix gucken abends und.
Oh ja, natürlich.
Ja. Da braucht man schon Traffic. Ja, den Server haben wir da auch noch wieder hinbekommen, aber ja, jetzt ist er eingemottet.
Genau. Ja, auch so ein Aspekt, dass man natürlich einfach durch diese Zentralisierung an vielen Stellen Hardware auch sparen kann und damit Kosten und den ökologischen Fußabdruck des Ganzen natürlich auch verbessern kann, wenn einfach weniger Geräte laufen.
Wenn man das einfach auch vergleicht bei uns schon. Mhm. Wir hatten zwei mittelgroße Server, die da 24/7 gelaufen sind. Mhm. Und der eine läuft jetzt immer noch, weil das jetzt immer noch unsere alte Hardware ist, die aktuell in der Reichenbachstraße, Kurzkursstraße läuft. Das wird sich hoffentlich jetzt demnächst ändern und hoffentlich sind wir die Ersten. Ich habe da schon Andeutung gehört. Ja, wenn das in jedem Wohnheim so ist, wo man jetzt zurück überlegt, dass man eigentlich nur einen zentralen Server braucht, der alle Wohnheime verwaltet, der leistungsfähig genug ist, hat man da schon Vorteile.
Genau. Das waren jetzt vor allem so technische Aspekte und es freut mich natürlich zu hören, dass das aus deiner Sicht alles ganz gut gelaufen ist. Was mir auf jeden Fall auch immer wichtig war und was auch einen großen Einfluss hatte auf die konkrete Gestaltung dieses Integrationsplans. Ich sage immer nicht so gerne Übernahme, das klingt so feindlich, als wären wir irgendwie, die Borg oder so. Ja,
wird assimiliert.
Alles wird assimiliert, genau. auf diesem Plan hatte auch einen großen Einfluss, einfach auch, also ich habe das immer irgendwie soziale Verträglichkeit oder so genannt, dass mir auf jeden Fall auch wichtig war, dass die bestehenden Administratoren, für viele war das ja auch durchaus ein relevantes Einkommen, irgendwo ihren Job da machen zu können, dass wir die natürlich nicht irgendwie jetzt so eine feindliche Übernahme machen und irgendwie rauskanten. Ist das auch mit euch so kommuniziert worden? Ist darüber geredet worden?
Es wurde ja im Vorhinein kommuniziert, dass es stattfinden wird, also konnte man sich darauf einstellen.
Okay.
Also es war schon kleiner Nebenverdienst, also kein riesiger Nebenverdienst. Man muss da jetzt nicht denken, das wäre ein großer Job. Aber das hat schon ein bisschen geholfen im Studium, gerade wenn man nicht so viel zur Verfügung hatte.
Genau.
Das haben wir ja fast ein halbes Jahr im Vorhinein oder dreiviertel Jahr im Vorhinein alles beschlossen, dass das so sein wird. Und von daher hat das auch gut funktioniert.
Also ich erinnere mich da auch noch an sehr lang gehende Diskussionen in der AG, wo wir wirklich Abende nur darüber diskutiert haben, wie machen wir das möglichst verträglich für die Studenten damit an der Stelle, die den Job halt machen. Und na, es freut mich sehr, dass das jetzt mit dir dann mit dem ersten auch richtig geklappt hat.
Ja, jetzt bin ich hier.
Ja, das dann bei uns gelandet ist am Ende, weil das war eigentlich das Ziel.
Besonders gut, ja, das war auch immer die Hoffnung, aber an vielen Stellen, also oft lag jetzt dieser Übernahmeplan halt auch genau so, dass mit dem voraussehenden Auszug der studentischen Administratoren halt unsere Übernahme kommen sollte. Also es war an vielen Stellen genau so getimt, dass es halt noch so ein halbes Jahr Überlapp oder so gibt, um den Übergang geordnet hinzubekommen und dann irgendwann sind die Leute ja auch fertig mit ihrem Studium. Wie gesagt, das Stuwa hatte immer größere Probleme, Leute zu finden. Haben da manchmal dann auch schon bei uns durchgeklingelt, aber wir haben ja auch schon alle immer zu tun meistens. Genau, dass das halt genau so getimt war, dass halt wir quasi gar nicht unbedingt die Leute da vorzeitig aus dem Beschäftigungsverhältnis rausnehmen. Und ich hoffe, also ich habe jetzt auch noch nie größere Klagen aus der Richtung gehört. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Meistens sind die Leute dann halt leider nicht bei uns gelandet unbedingt noch im Anschluss, aber wenn die dann eh raus waren, ist das natürlich auch nicht überraschend.
Ja,
ein
Großteil wäre ja wahrscheinlich ausgezogen.
Ja.
Zum Beispiel bei meinem Kollegen, bei beiden Kollegen sind beide ja, aber ich sage jetzt Kollegen, die beiden Mitadministratoren sind ja auch beide dann ausgezogen. Ja. Ich bin jetzt noch da, weil das Studium das gerade so hergeben muss.
Ja.
genau, von daher ist das so. Aber ja, so ihr geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr auf die Richtung, dass ich noch auf jeden Fall dabei bin. Mir hat es halt immer viel Spaß gemacht im Support und auch die technischen Seiten. Jetzt hat man natürlich noch mal ein paar mehr technische Möglichkeiten, hat noch viel größere Systeme, die man sich mal anschauen kann. Ich werde jetzt nicht sehr tief einsteigen, weil ich jetzt auch nicht der große Informatiker bin. Ich bin Elektrotechniker, komme aus der Schiene, deswegen habe ich da schon ein großes Interesse, aber hundertprozentig verstehen muss ich das jetzt nicht alles. Aber den Support betreue ich auf jeden Fall weiter, weil das jetzt mit den neuen Systemen, die die AGDSN bietet, einfacher ist, viel einfacher ist als mit unserem alten System. Ja, da könnte man jetzt wieder auf die technische Schiene gehen. Ja. Es hat alles länger gedauert.
Es dauert immer alles länger.
Und jetzt braucht man nur einen Knopf drücken, dann wird es ausgedruckt. Und ja. Um es mal abzukürzen.
Es gibt irgend so ein Law, alles dauert doppelt so lang, wie man denkt, selbst wenn man diese Regel berücksichtigt. Oder irgendwie so. Genau. Ja, aber es freut mich auch immer sehr, dass du da noch dabei bist. Ich glaube, also manchmal schreibt man ja auch über unser Ticketsystem irgendwie mit Leuten, die halt Probleme haben und sich irgendwie wundern, dass wir da nicht vor Ort irgendwie besser helfen können oder so. Ich glaube, viele unterschätzen das immer, wie wichtig das doch tatsächlich ist, einfach jemanden vor Ort zu haben, der einfach da ist. Und ich bin da immer sehr froh, wenn wir alle Standorte noch so einigermaßen abgedeckt haben.
Genau, das sehe ich auch als großen Vorteil, wenn in jedem Wohnheim, ich weiß nicht, wie die aktuelle Situation der Mitglieder ist, aber wenn aus jedem Wohnheim wirklich mal eine Person kommt, die dann da auch mal Post verteilen kann oder als Ansprechpartner im Notfall zur Verfügung steht, das hat schon großen Einfluss. Das hat man bei uns jetzt auch gesehen bei der Übernahme, dass das schon von Vorteil war, dass wir oder auch vor allem ich dann noch das System gekannt habe und da auch helfen kann.
Ja, es ist ganz okay aktuell, würde ich sagen, aber man merkt schon, dass also wie auch bei dem Problem für Stufe Administratoren zu finden, dass halt immer die, es gibt ja zum Beispiel dieses, das Vomiko-Projekt vom Studentenwerk, Wohnen mit Kommilitonen, was dann halt immer dazu führt, dass sich so die Studiengänge halt automatisch dann natürlich so ein bisschen häufen in bestimmten Wohnheimen und je nachdem, wie IT-affin der Studiengang dann ist lokal, fällt es dann auch leichter oder schwieriger, Leute zu finden. Dazu kommen dann noch so ein bisschen die manche Wohnheime sind halt für bestimmte Wohnformen oder bestimmte Gruppen von Studierenden mehr oder weniger attraktiv und dann hat man es da halt auch leichter oder schwerer, Leute zu finden.
Ja.
So ein bisschen Sorgenkind für mich ist da immer die Gehrockstraße, weil wir da nur zum einen ist die technische Grundlage da nicht die beste, was sich einfach aus Historie plus Gebäudestruktur ergibt und zum anderen haben wir es da aber irgendwie auch besonders schwer, Leute zu finden.
Ja, gut.
Aber solange wir noch halt Büros in der Nähe haben.
Leider lässt sich das halt nicht ganz vermeiden, ja. Aber das ist ja halt auch das Gute am neuen Modell jetzt quasi. Wir haben trotzdem halt zentral genug Leute, die dann die Tickets bearbeiten können oder halt dann im Notfall auch mal hinfahren, wenn es wirklich nicht anders geht.
Ja.
Weil irgendwie eine Dose kaputt ist oder sonst irgendwas.
Ja.
Naja.
Genau. Ja. Okay, dann haben wir jetzt schon so ein bisschen doch schon einiges beleuchtet. Dann werden wir jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen konkreter, damit man sich vielleicht auch ein bisschen mehr unter so vorstellen kann, wie so Arbeit bei uns eigentlich dann auch mal konkret aussieht. Und da dachte ich mir, dass wir einfach mal so ein bisschen chronologisch bisschen durchgehen, durchspielen, wie das so passiert dann konkret. Wir haben ja schon angesprochen, dass es diesen Wohnheim-Integrationsplan da gibt, den wir mit dem Studentenwerk ausgemacht haben. Da stehen halt immer so Stichdaten drin, die für uns halt an denen wir uns halt orientieren. Aber wir haben auch schon angesprochen, dass wir jetzt schon, dass wir aktuell Planübererfüllung machen. Wie kommt sowas? Ganz einfach, hast Florian ja auch schon angedeutet, es gibt halt einfach, manchmal gehen Sachen kaputt oder es gibt keine Leute mehr und ähnliche Notfälle. Und dann sind wir jetzt auch, springen wir dann natürlich, wenn es irgendwie geht, auch mal spontan ein. Konkret jetzt zuletzt so passiert bei Hoyerswerda Straße. Felix, das hast du ja mit angeschoben.
Genau, ja. Na, da gab es halt einen einfachen Hardware-Ausfall quasi. Und zwar hatte der Server halt Probleme mit der Netzwerkkarte, beziehungsweise da gab es halt einfach alle paar Stunden mal Verbindungsabbrüche. Und das ging halt so weit, dass dann das Netz so halb unbenutzbar wurde.
mitten in der Prüfungszeit besonders beliebt?
Das ist, na, tatsächlich hat sich das schon ein bisschen gezogen. Da gab es auch ein paar Kommunikationsprobleme und. Also die Situation war schon seit letztem Jahr tatsächlich.
Wir hatten ja sogar schon mal Hardware beschafft, weil sich das abzeichnete.
Genau, ja. Wir hatten sogar schon so was in der Hinterhand gehalten, weil sich halt abzeichnete, dass es da vielleicht Probleme gibt. Dann sah es erstmal wieder nicht mehr so aus. Naja, auf jeden Fall wäre der Punkt gewesen, dass die Hoyerswerder Straße steht halt oder stand halt für 2020 in der Übernahmevereinbarung drin mit dem Studentenwerk. Und naja gut, für ein Jahr lang jetzt neue Server-Hardware dazu beschaffen, weil das Gerät kaputt ist, wäre halt ziemlich dämlich gewesen. Aus wirtschaftlicher Sicht, aus Aufwandssicht, eigentlich so, aus so ziemlich jeder Sicht, die mir einfällt.
Das Studentenwerk als öffentliche Einrichtung, natürlich haben da natürlich auch Fristen und also brauchen natürlich auch immer Vorlaufzeiten, so Beschaffungen und so passieren da ja auch nicht über Nacht. Das hätte sich jetzt sicherlich auch noch eine ganze Weile gezogen.
Ja, das wäre dann vermutlich irgendwie eine Notfallbeschaffung und sonst was geworden, aber das wäre alles nicht gut gewesen und insbesondere wäre das Geld ja auch nicht sinnvoll angelegt gewesen, ja. Weil im nächsten Jahr wären wir dann ja gekommen, hätten alles rausgebaut und dann hätte das Ding in der Ecke gestanden. Ja. Naja, und deswegen haben wir dann halt gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, probieren wir das halt früher zu machen. Und das war uns dann zum Glück möglich, weil wir einfach genug Leute zusammengekriegt haben, die trotz Prüfungszeit halt Zeit hatten. Nochmal einen großen Dank raus an der Stelle an alle, die da beteiligt waren.
Sowas ist halt echt super. Ich bin ja auch im Verwaltungsrat des Studentenwerks tätig. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ja. Und insofern bin ich da ja auch immer ganz gut vertraut jetzt mit den wirtschaftlichen Sachzwängen, die so hinter den Entscheidungen im Stufe stehen. Und das Stufe hat ja einen ganz klaren sozialen Auftrag und versucht, Mietpreise etc. immer so bezahlbar wie möglich zu behalten, gerade bei den Mieten auch immer mit einem Blick auf den BAföG-Satz natürlich. Und die 250 Euro, die da vorgesehen sind, sind ja so schon an einigen Stellen nicht mehr zu halten. Und all solche Zusatzkosten, die für sowas entstehen würden, müssen natürlich irgendwo herkommen. Am Ende bezahlen das dann die Studierenden. Weil zumindest in der Vergangenheit auch der Freistaat da absolut nichts zu beitragen wollte, was sich jetzt hoffentlich ändert oder es schon geändert hat in der jüngsten Haushaltsdebatte. Anderes Thema. Jedenfalls natürlich super, wenn da einfach wirklich, also es ist immer so zwei Schritte entfernt natürlich, man sieht es nicht direkt, aber es ist tatsächlich am Ende ja so, dass Studenten, studentischem Engagement den Studierenden wieder Geld sparen kann und auch nicht zu knapp an solchen Stellen oft. Gute Sache. Genau, also so passieren halt Notfälle und dann, also ich war auch sehr überrascht, dass sich da bei uns in der Prüfungszeit so viele Leute gefunden haben und es auch ja tatsächlich halbwegs reibungslos abgelaufen ist. Auf die Details kommen wir dann vielleicht später noch so ein bisschen. Coole Sache auf jeden Fall, dass die Leute da nicht im Dunkeln sitzen geblieben sind.
Ich hätte es auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, weil wir hatten eh schon einen Umbau angesetzt und haben eh schon Leute gebraucht und dass wir dann nochmal das Doppelte zusammengekriegt haben, das war schon echt gut. Also da freue ich mich sehr, dass das so gut funktioniert inzwischen bei uns.
Ist ja vor allem auch gut für die Mitbewohner, weil es ist ja kritischer, dass wenn das Internet ausfällt, als wenn das warme Wasser weg ist, habe ich schon mal gehört von den Hausmeistern.
Auf jeden Fall.
Da ist der Stunk immer sehr groß, wenn das Netz weg ist. Das geht nicht mehr.
Genau, also das ist so ein bisschen, ist halt so die Notfallvariante, aber oft haben wir es jetzt auch einfach schon ganz geregelt nach Plan machen können. Es gibt so das mehr oder weniger einfachste für uns war jetzt sowas vielleicht wie die Gret Paluca Hochhäuser, die ja renoviert wurden und dann gab es halt relativ klaren Bauplan, der konnte dann nicht eingehalten werden, konkret jetzt bei der GPS 11, aber es gab halt einen Plan und zu dem Zeitpunkt konnten wir halt konnten wir halt in ein sauberes, mehr oder weniger sauberes, neu verkabeltes, mit ordentlichen Datenschränken etc. pp. Gebäude einfach einrücken.
Ja.
Das ist so die einfachste Sache und dann gibt es halt so die gemischten Lösungen wie in der Gutzko-Reichenbach-Straße, wo wir uns halt irgendwie mit einem bestehenden System auseinandersetzen und dann
bevor
das
wir da jetzt noch
auf
mal
verschiedenen Ebenen integrieren. Aber genau.
Genau, bevor wir da jetzt wieder alte Switche aus anderen Wohnheimen einbauen, um die noch älteren Switche bei uns zu ersetzen, können wir jetzt auch warten, bis die neuen Switche kommen. Es funktioniert ja.
Ja, genau. Wenn das halt alles irgendwie nach Plan läuft und man ein bisschen Vorbereitungszeit hat, dann gucken wir uns natürlich an, was ist irgendwie die Infrastruktur, die da ist, wie können wir das möglichst noch weiterverwenden, weil wir natürlich auch einerseits finanziell natürlich nicht alle Möglichkeiten haben, dann ist es da natürlich auch einfach immer ein großer Aufwand, irgendwie alles rauszuruppen und neu zu machen. Das will man natürlich auch vermeiden, wenn es geht. Und es ist auch einfach ja ökologisch unter Umständen nicht sinnvoll, Sachen vor ihrem Ende ihrer Lebenszeit da zu ersetzen. Ist natürlich auch eine Sache, die man berücksichtigt. Genau, da gucken wir uns halt vorher an, was man eventuell noch an Hardware beschaffen muss. Das nimmt zum Teil dann ganz witzige Züge an. Zum Teil kaufen wir halt einfach neue Switche und wechseln alles aus. Und manchmal, jetzt konkret für die Gutzko-Reichenbachstraße erinnere ich mich noch, haben wir dann irgendwie noch Flux eine zusätzliche Netzwerkkarte besorgt für einen der existierenden Server, weil es halt gerade so gepasst hat. Da sind die Leute eigentlich immer ganz flexibel und kreativ, habe ich so den Eindruck.
Auf jeden Fall. Also das Ziel wäre natürlich eigentlich, komplett mit einem sauberen Stack reinzugehen. Und also halt neu komplett aktuelle Hardware einzubauen und auch die Kabel notfalls auszutauschen und. Die Frage ist halt immer, wie Friedrich vorhin sagte, Sachzwänge, was ist gerade da, was geht gerade? Was können wir gerade kaufen, was können wir gerade beschaffen, was haben wir gerade da? Und naja, wenn es dann mal Probleme gibt, wie sich jetzt das mit unseren größeren Anschaffungen halt hinzieht, dann ja, naja, dann muss man halt gucken, was man gerade nehmen kann. Und das hat zum Glück in letzter Zeit auch immer sehr gut funktioniert.
Ja, genau. Das ist halt vor allem so die Hardware-Sicht. Da geht es halt um Portzahlen, wie viele Anschlüsse gibt es irgendwie pro Technikraum, muss man bedenken. Wie sieht das irgendwie das Backbone-Netz in dem Gebäude aus? Welche Faserarten hat man da? Hat man da Fasern? Inzwischen eigentlich immer überall, aber welche hat man halt und wie viele? Wie strukturiert man das sinnvoll? Wir versuchen ja jetzt immer Ringe zu bilden in der Regel zu unserem Backbone-Netz, um da halt auch Redundanz reinzubringen, haben wir auch schon öfter drüber geredet.
Hoffentlich hat das Gebäude dann noch LWL und keine Funkanbindung.
Ja, genau. Das muss man natürlich alles mal ein bisschen im Blick haben. Ist natürlich, wenn man das Gebäude noch nicht so kennt, wir gehen dann auch meistens, also mindestens einmal auf jeden Fall, meistens öfter irgendwie mal das besichtigen und gucken uns das an und nehmen das irgendwie auf. Lernt man dann auch einiges darüber, wie man so Sachen vernünftig dokumentiert, welche Infos wirklich wichtig sind, wie man das auch nach Möglichkeit beim ersten Mal alles Relevante aufschreibt und nicht irgendwie dreimal hinterlern muss. Aber
am meisten lernt man, wie man es nicht macht.
Ja, das ist wirklich.
Und probiert dann immer beim nächsten Mal, das irgendwie besser hinzukriegen. Am Anfang war das noch sehr holprig. Ich überlege gerade, was das allererste war. Das war die Budapester Straße.
Budapester Straße, gut möglich.
Da hat es noch ein bisschen gehakt bei der Übernahme. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis alles wieder funktioniert hat. Mhm. Inzwischen war es zum Glück nach, also jetzt die letzten Aktionen, Hoyerswerder Straße und Zäuner Straße, wo wir was gebaut hatten. Das hat innerhalb von 2 Tagen eigentlich alles immer wieder komplett funktioniert.
Ja.
Also nicht viel über das Ausfallfenster rüber und wenn, dann nur bei einzelnen Personen noch.
Ja, aber es zeigt sich da auch immer, also wirklich gute Planung spart dann meistens auch viel hektisches die Nacht durch debuggen.
Ja, aber irgendwas vergisst man immer, das sollte man auch einplanen.
Genau.
Also möglichst lang noch irgendwie ein Auto zur Verfügung haben, um Zeug hin und her schaffen zu können, weil ansonsten steht man dann da im Wohnheim und auf einmal fehlt vielleicht genau der Metallbügel, um die Switch dann in den Schrank reinzukriegen. Naja, und dann ist es sehr blöd.
Ja. Genau, das ist so die Hardware-Sicht, würde ich mal sagen. Das andere Ende ist natürlich, dass natürlich auch die Verwaltungssysteme irgendwie parallel weiterlaufen müssen. Und das finde ich ist auch immer so ein Aspekt, der der real existierenden Datenverarbeitungssysteme, an denen man so in einer Uni oder so auch nicht so viel mit zu tun hat, ist halt, die Realität ist halt so, dass es oft ja schon existierende Systeme gibt und man die dann irgendwie ins neue System irgendwie rein adaptern muss oder irgendwie migrieren. Genau, da gucken wir uns halt auch an, was noch an Daten da ist. Wenn halt irgendwie Server komplett abgeraucht sind, dann haben wir auch schon Sachen komplett gebootstrapped, indem wir irgendwie geschickt MAC-Adressen irgendwie zu Ports zugeordnet haben, was man halt so machen kann. Aber wenn wir es halt planmäßig machen und es irgendwie geordnet abläuft, dann gibt es ja meistens ein bestehendes System, so wie bei euch.
Das auch kurz vorher fast kaputt war, aber
genau, ja.
Zum Glück hat es funktioniert.
Es hat noch genug gelebt, um es integrieren zu können.
Genau. Genau, also das Wichtige ist für uns dann natürlich, dass wir irgendwie die Daten da haben, die wir halt per Gesetz vorhalten müssen zu den Anschlussinhabern. Da gibt es ja relativ klare Auflagen, was man so zu beachten hat als Telekommunikationsanbieter. Das ist für uns ja auch immer ein großes Thema. Und auch generell, dass wir halt unser gewohntes Level an Access Security irgendwie herstellen können, dass halt Leute nicht irgendwie fremde Anschlüsse missbrauchen können oder ähnliches. Früher auch ganz klar motiviert natürlich vom Traffic Limit. Aber auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt, werden wir da, denke ich, die Maßnahmen, die wir haben, nicht lockern, weil es natürlich auch einfach eine Haftungsfrage ist und wir natürlich nicht wollen, dass sich Leute irgendwie fremder Zugangsdaten bemächtigen können.
Ja, das auch. Also der Sicherheitsaspekt ist natürlich sehr groß, aber auch einfach der Funktionsaspekt des Netzes, weil wenn wir jetzt anfangen würden, einige Sicherheitsfunktionen auszuschalten, wie zum Beispiel unseren DHCP-Schutz oder sowas, dann können halt auch einzelne Netzteilnehmer andere aktiv stören, was halt einfach schon dadurch passieren kann, dass man seinen Router irgendwie am falschen Anschluss an die Wand klemmt. Ja. Und dann hat man gleich irgendwie Netzausfall für die nächsten paar Leute verursacht, die so um einen rumwohnen, und das muss halt echt nicht sein.
Genau, ist nicht immer alles bösartig, aber also im seltensten Fällen eigentlich, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal so einen richtig bösartigen Fall hatten, aber
also es gab ein bisschen, ich habe auch mal eine Weile
Unfälle.
Ich habe mich auch mal eine Weile um die Missbrauchsfälle gekümmert, und es gibt schon vereinzelt welche, kann man so sagen, aus der Vergangenheit, aber es sind sehr, sehr wenige. Ja. Also bei der Anzahl an Leuten, die wir versorgen, muss man schon sagen, also es war vielleicht eine Handvoll in der Zeit, in der ich das gemacht habe, und das waren, glaube ich, 3 Jahre.
Ja.
Also es hält sich stark in Grenzen.
Das sind ja meistens dann auch Sachen, die sich irgendwie nach außen richten und unbedingt auf andere Teilnehmer unseres Netzes.
Nö, nicht direkt. Also wir hatten zum Beispiel auch mal einen Denial-of-Service-Angriff auf eins unserer Mitglieder, was dann unseren Anschluss zugemacht hat.
Da haben wir, glaube ich, hier sogar noch drüber geredet, in einer unserer ersten Folgen war das.
Das ist gut möglich, das weiß ich jetzt schon nicht mehr, ob da schon der Podcast unterwegs war.
Das war, glaube ich, Folge 1 sogar.
Hm.
Die heißt, glaube ich, Denial of Service, as a Service.
Ja, sehr schön.
Genau, das war die. Ja, aber es sind schon eher Einzelfälle. Genau, bevor wir jetzt wieder völlig abschweifen, das war so die Vorbereitungsphase, würde ich sagen. Wir machen uns natürlich ja auch mit den Leuten vertraut, die noch irgendwie da sind. Genau. Dann geht es halt wirklich um die Durchführung, und ja, wie Felix schon gesagt hat, das funktioniert heutzutage dann doch zunehmend besser.
Ja, also das ist halt immer eine Sache der Planung, wie Friedrich sehr gerne sagte, und inzwischen sind wir da drin relativ gut geworden, würde ich behaupten. Es ist schon ganz gut koordiniert, und das Netz fällt nicht mehr länger aus, unbedingt, als angekündigt.
Genau.
Aber wenn man es so sieht, ich saß dann auch, ich hatte Bescheid bekommen, ja, die AGDSN kommt dann vorbei. Also ich hatte es mit dir, glaube ich, sogar abgemacht.
Das ist gut möglich, ja.
Ich hatte aufgeschlossen, weil ich die Schlüssel halt zu dem Zeitpunkt alle hatte. Und dann kam die Mannschaft von 8 Leuten an. Hat sich hingesetzt, kurzen Schlachtplan aufgestellt, und dann ging's los.
Ja.
Und es hat nicht lange gedauert. Dann waren wir nach dem Wochenende durch. Und das lief ganz gut, würde ich behaupten.
Nö, also bis jetzt war ich bei fast allen, tatsächlich sogar bei allen, glaube ich, irgendwo mit in der Orga tätig. Und ich muss sagen, es hat sich schon sehr gut entwickelt.
Ja. Genau. Ja, die konkreten Sachen, die dann da so passieren, haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Das kommt halt auch immer sehr aufs Gebäude und die vorhandene Technik und so an. Wo es geht, versuchen wir natürlich, die Leute direkt irgendwie in unser zentrales System aufzunehmen und die lokale Technik daran anzubinden. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail, was natürlich immer sehr wichtig ist, wo wir uns auch bemühen, das immer gut zu machen, ist natürlich die Bewohner und Bewohnerinnen von den Gebäuden entsprechend vorzuwarnen und auch zu informieren, was konkret passiert und welche Auswirkungen das für sie hat. Das finde ich immer ein ganz, ganz interessantes Problem, so solche doch eher technisch angehauchten Umstellungen irgendwie so aufzuarbeiten, dass es halt dem Laien auch zugänglich ist, was es dann irgendwie konkrete Auswirkungen auf die praktische Lebenswelt hat. Da prallen dann manchmal auch so ein bisschen die Ausdrucksweisen und Gemüter aufeinander, dass halt natürlich man, wenn man aus der Fachwelt kommt, irgendwie dann ja schnell zu Termini tendiert und irgendwie Dinge voraussetzt, die ja klar sind, das, was man ja weiß, was man aber ja durchaus nochmal kommunizieren muss, meistens im Detail. Ja, da machen wir oft Aushänge oder sind dann auch nochmal konkret vor Ort und verteilen irgendwie Waffeln, um das halt den Leuten so leicht wie möglich zu machen, je nachdem, was so passieren muss. Haben wir ja auch vorhin schon bei dieser Finanzsache angesprochen, dass wir natürlich auch, wenn es irgendwie geht, versuchen, die Reibung möglichst niedrig zu halten und wenn es irgendwie so geht, dass die Leute erstmal gar nichts umstellen müssen oder so, ist uns das natürlich auch recht. Das klappt nicht immer. Manchmal geht dann an dem Tag irgendwie das Netz aus und alle müssen erstmal ihre Router umkonfigurieren, bevor es weitergeht. Aber das versuchen wir halt dann zu kommunizieren, machen Aushänge, werfen den Leuten Zettel in die Briefkästen, wo dann auch ihre neuen Zugangsdaten und sowas draufstehen. Genau. Was wir natürlich auch mal erklären müssen, ist, wie das dann mit den Zahlungen weitergeht. Wir haben ja so eine quasi so eine Bestandsschutzregelung mit dem Studentenwerk gemacht, dass halt bisherige Mieter quasi weiter unter ihrem Mietvertrag abgedeckt sind, mehr oder weniger. Konkret, rechtlich sieht es anders aus, aber ist jetzt egal. Und erstmal nichts an uns zahlen müssen, sondern es halt weiter über einen Mietvertrag läuft und dann neue Einzüge werden dann halt wirklich Mitglied bei uns. Ist natürlich auch mal so eine Sache, die man ein bisschen sortieren muss und irgendwie konsistent kommunizieren muss. Genau. Das ist auf jeden Fall immer so ein Problem. Ja, wenn das dann alles gut gelaufen ist, kommt natürlich, also selbst wenn es an dem Tag und so alles glatt läuft, so im Nachhinein hat es ja dann meistens doch irgendwo knirscht es immer noch mal.
Es passiert immer irgendwas, was unvorhergesehen
ja.
ist.
Ne? Was sind so deiner Erfahrung nach, was hat es bei euch so oft dann noch geknackt?
Ja, die Hauptprobleme, die wir dann hatten, waren erstmal, dass wir Switche hatten, die nicht vollständig konfiguriert waren. Zwischen den ganzen Switchen noch kaputte dabei waren, was dann aufgefallen war.
Ja.
Und viele Leute, wir haben es ja natürlich erstmal so gemacht, dass die Leute mit der statischen Konfiguration von vorher weiterarbeiten konnten. Das Problem war jetzt natürlich nur, dass unser DNS-Server abgeschaltet war und viele noch die IP-Adresse von dem Server eingestellt hatten, wobei sich das schon vor einiger Zeit geändert hat. Aber die Leute waren schon so lange im Wohnheim tätig, Anwohner, dass sie das nicht mehr mitbekommen haben.
Ja.
Und ja. Ja. Noch nicht die neuen Informationen bekommen haben, sagen wir es erst so. Das sind so die Probleme, die dann aufgetreten sind. Ja.
Was ich noch so als größtes Problem mitbekommen habe, was so sich über alle Aktionen wegzieht, ist einfach die falsche Zuordnung von Zimmern. Das ist sowas, dass das halt bei uns einfach nicht richtig angekommen ist. Entweder vielleicht, weil die Daten im System vorher gar nicht da waren oder weil sie fehlerhaft waren. Also halt konkret, welches Kabel geht in welches Zimmer. Darüber machen wir halt unseren Access Controller, Netzzugangssicherheit. Und wenn das falsch ist, dann können die Leute halt nicht richtig ins Netz, wenn das in unserer Datenbank falsch drin steht.
Ja, die Problematik hatten wir nicht. weil da die Daten konsistent waren und weil unsere Switcher nicht sperren können.
Ja, das war, ja. Das war, glaube ich, auch eins der wenigen Wohnheime, wo das kein Problem war. Bei einigen anderen Gebäuden, wie zum Beispiel damals, als wir die Zeunerstraße selbst bei der AG integriert haben, da gab es halt einfach überhaupt keine Zuordnung. Also die war halt, wurde halt digital nicht vorgehalten, das gab es nicht. Am Patchfeld stand was dran, das war aber großenteils falsch. Und dann mussten wir halt eine Weile erstmal lernen, wie, wer sitzt überhaupt an welchem Anschluss, weil wir konnten ja nicht in jedes Zimmer reingehen und einfach mal durchmessen. Das wäre auch, hätte auch viel zu lange gedauert und viel zu viel Aufwand wäre das gewesen. Haben wir dann einen anderen Weg für gefunden. Aber das ist was, was sehr gerne passiert. Dann einfach mal hier ein Kabel falsch reingesteckt oder da das vielleicht falsch in die Datenbank eingetragen. Und dann muss der Support das halt leider immer erstmal rausfinden. Das ist sehr nervig. Man probiert das dann natürlich auch so vorher nochmal zu checken, ob es da jetzt Probleme gab und das alles nochmal durchzugehen. Aber das passiert einfach so oft, dass man da was übersieht.
Hm. Naja. Klar. Ja.
Also wenn es sich bei Leuten noch länger hinzog nach den Übernahmen, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, dann waren das solche Probleme.
Was mir öfter noch über den Weg gelaufen ist, dass einfach irgendwie Leute unter einfach irgendwie verpasst wurden, als Bestandsmieter aufzunehmen und sich dann relativ irritiert natürlich gemeldet haben, was da ihnen jetzt irgendwie für Beiträge gebucht wurden und wie das kommt. Und genau deshalb auch das mit der Kommunikation, was ich meinte, dass man da schon immer sehr drauf achten muss, weil sonst hat man halt dann irgendwie den Fallout, wenn sowas schief läuft, und Verwirrung und viele Mails, die man schreiben muss, um sowas dann wieder gerade zu rücken. Aber wir versuchen da eigentlich dann auch mal möglichst kulant zu sein und das für alle Beteiligten irgendwie zufriedenstellend zu lösen. Wir sind da ja auch nicht auf Krieg aus. Genau. Ja, und natürlich ist die Hoffnung dann, dass sich halt die Gesamtsituation meistens ja dann auch wirklich konkret verbessert. Einfach so ein paar nette Sachen, wie du zum Beispiel, was du schon angesprochen hast, mit der statischen Konfiguration, sowas gibt's ja bei uns im Netz dann nicht mehr. Bei uns kann man einfach seinen Router im Werkszustand anstöpseln und der bekommt alle nötigen Infos von unseren Servern übermittelt, sodass man da nicht irgendwelche kruden Nummern von Hand eintippen muss.
Naja, die MAC-Adresse muss man schon eintippen.
Natürlich, die muss man bei uns angeben, aber ja, zumindest
hoffentlich bald auch nicht mehr, Aber das ist nochmal ein extra Thema.
Ja, gut. Genau, und auch sonst versuchen wir natürlich unsere Netzqualität hochzuhalten, haben da häufig ja auch eher die Kapazitäten auch auf unserem Uplink etc., um jetzt sowas wie die Befreiung vom Traffic Limit dann halt auch wirklich umzusetzen.
Ja.
Genau. Ja, das war so aus meiner Sicht erstmal das Thema Wohnheimintegration.
Ja, ich denke, das haben wir relativ abschließend.
Ja, was steht für dieses Jahr noch auf dem Plan? Na gut, GPS 9 kommt dann.
Genau, also wenn die Grit-Paluca-Straße 9 fertig ist, mal schauen, wie das mit der Sanierung weitergeht.
Genau, und?
Dann ist noch die Günzstraße 22 und alles, was sich noch so in Taran rumtreibt.
Genau,
die ist auch für dieses Jahr noch angesetzt.
Kleineren Häuser da.
Genau, das sind halt hauptsächlich das, was ich vorhin auch meinte mit den Nicht-Filetstückchen.
Nee, das ist natürlich.
Das sind eher so mal 9 Leute pro Haus und dafür halt ein ganzes Gebäude anzuschließen, ist halt schon ganz schön nah Aufwand, aber das muss natürlich auch gemacht werden.
Ja.
Jeder will Netz.
Da sind wir sozial. Das fällt halt genauso unter unser Aufgabengebiet dann und dann kümmern wir uns da auch drum. Genau. Ja. Dann machen wir das Thema erstmal zu.
Ich denke schon. Mir fällt jetzt auch nichts ein.
Haben auch schon ein bisschen Zeit rum. Wo Felix gerade nochmal da ist, würde ich nochmal kurz das Thema WLAN anschneiden. Also der Aufhänger, warum ich es jetzt auch auf der Themenliste hier hatte, war, dass ich doch immer wieder gefragt werde, wenn ich irgendwie erwähne, dass wir halt WLAN planen und dass da auch schon APs aufgehängt werden und wir irgendwie dran arbeiten und Authentifizierungsinfrastruktur dafür in Arbeit ist und so und wir uns da viel Gedanken machen, kommt halt oft die Frage, warum wir denn nicht einfach Eduroam abstrahlen, was ja sehr weit also sehr bekannt ist im akademischen Feld, ja inzwischen, glaube ich, fast weltweit auch genutzt wird von verschiedenen Institutionen. Deshalb, und das Problem dahinter ist natürlich, dass wir uns damit einfach selbst überflüssig machen würden.
Ja, also wir würden uns quasi die Finanzierung der Infrastruktur für EduRoam selbst ja wieder abspenstig machen, weil der Punkt ist ja, wir finanzieren uns komplett durch die Mitgliedsbeiträge, die die Studierenden in den Wohnheimen bezahlen oder halt auch allgemein nicht nur in den Wohnheimen. Naja, und wenn wir dann ein komplett freies Netz quasi anbieten würden, weil da kommt ja jeder Student und jeder Bewohner dann direkt rein in das EduRoam, dann, oder sollte zumindest, dann...
tatsächlich nur Studierende und Mitarbeiter und so von Hochschulen,
ja,
und
genau.
Institutionen, die daran teilnehmen, das sind ja nicht unbedingt Wohnheimsbewohnerinnen.
Nicht unbedingt, genau.
Aber das ist jetzt Semantik.
Ja. Genau, auf jeden Fall ist der Punkt dann halt, dass wir natürlich die Hardware, also so ein Access Point, der dann irgendwo um die 400, 450, 500 Euro kostet, je nachdem, was man da nimmt, den kann man dann natürlich nicht mehr bezahlen, wenn die Leute kein Mitglied mehr werden, weil sie auch so ins Netz kommen. Tatsächlich ist es nicht ganz richtig, dass wir dann gar kein EduRoam anbieten, sondern
das ist wahr, ja.
Vermutlich werden wir an einigen Standorten das schon anbieten, aber halt nicht direkt in den Wohnheimen selber. Also zum Beispiel Möglichkeiten, da sind aber die internen Diskussionen auch noch nicht durch, sind sowas wie Studentenclubs oder solche Lokalitäten wie das internationale Gästehaus, wo eh nur sehr kurzzeitig Bewohner drin sind und die Leute halt nicht Mitglied werden, dass wir dort halt auch EduRoam anbieten.
Genau. Also fürs Genau, jetzt wo du es schon ansprichst, fürs IGH ist es ja fest geplant. Da geht es ja auch voran. Ich weiß gar nicht, laufen die Bauarbeiten jetzt eigentlich schon konkret?
Ja, tatsächlich sind die zwei neuen Datenräume, die wir da bekommen, auch schon komplett verkabelt. Was gerade noch gemacht wird, sind die einzelnen, beziehungsweise inzwischen könnte es vielleicht sogar schon durch sein, sind die einzelnen Kabelstränge in den Etagen, die noch geführt werden müssen, also dann konkret zu den Standorten, wo die Access Points dann hinkommen. Die Kabel liegen alle in den Datenräumen schon drin, aber müssen halt noch ihre Endanschlüsse quasi kriegen.
Genau, da arbeiten wir eng mit dem Studentenwerk zusammen, dass das alles vorwärts geht. Wir hatten da noch ein bisschen Stolpersteine, was so die konkrete Ausstattung der Datenräume mit Schränken etc. anging, weil wir da sehr volumenbeschränkt arbeiten müssen und die Dimensionen, da ging es lange hin und her. Da muss man halt immer gucken, was geht, was wir für Technik einsetzen. Genau.
Ja,
aber
leider hat man dann nicht unbedingt alle Informationen gleich zu Beginn, die man gerne gehabt hätte, wenn man eine Entscheidung trifft. Zumindest für uns intern war das an der Stelle ein bisschen, sagen wir mal, es gab ein bisschen Hickhack und ein paar Missverständnisse an einigen Stellen. Wir bekommen das trotzdem alles hin, so ist es nicht. Aber man hätte das einfacher mit weniger Stress haben können, wenn da einiges in der Planung anders gelaufen wäre. Aber gut, man nimmt halt immer was fürs nächste Mal mit.
Ja, genau. Ansonsten, WLAN-Infrastruktur geht voran. In der Gret-Paluca-Straße 11 hängen jetzt auch schon unsere Access Points. Und ab und zu sind da, glaube ich, auch mal Testnetzwerke am Start, wo ich da jetzt nicht ganz so im Bilde bin.
Genau, na da ist zumindest für die nähere Zukunft auch, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann das losgeht, ein flächendeckender Test geplant, also dass alle Bewohner halt tatsächlich auch Zettel in den Briefkasten bekommen mit Testzugangsdaten, um das ausprobieren zu können, die neue Infrastruktur. Dass das Ganze dann in den Regelbetrieb geht, das müssen wir mal gucken, wie lange das noch dauert. Hoffentlich auch nicht allzu lange, je nachdem, wie erfolgreich der Test halt läuft. Mhm. Das ist halt mit der Ansage quasi, dass es noch Probleme geben kann, aber dass man das Ganze gerne mal ausprobieren kann.
Genau.
Das ist auch einfach für uns, damit wir halt ein paar Erfahrungswerte sammeln können. Wie viele Leute benutzen das dann wirklich? Wie sieht es aus? Was haben die Leute vielleicht noch für Probleme jetzt, bevor wir halt sagen, jetzt läuft's auf jeden Fall.
Das ist ja für uns schon auch noch Neuland. Und man kann da sich immer viele schöne Metriken angucken und wenn man irgendwie alleine mit seinem Laptop da irgendwo im Flur steht, dann kriegt man da auch irgendwie vielleicht ein paar hundert Mbit durchgeprügelt, aber wie das dann konkret so im letzten Ecke, im letzten Zimmer aussieht, da müssen wir auch erst noch Erfahrungen mit sammeln. Ich denke, das wird ganz interessant, diesen Testbetrieb dann zu sehen, was dabei so rauskommt.
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil wie ich vorhin schon angedeutet habe, kosten die Dinger halt nicht wenig Geld, diese Access Points und Wir wollen natürlich weder da Mitgliederbeiträge, Mitgliedsbeiträge sinnlos irgendwo versenken, noch wollen wir halt natürlich, dass das Netz schlecht ist, weil dann haben wir mit der ganzen Aktion auch nichts gekonnt.
Ja.
Und der ideale Mittelweg wäre das Ziel und naja, wir sind gespannt, wie gut das funktionieren wird.
Genau. Wir versuchen da immer mit Spielraum natürlich zu planen, dass man nochmal nachrüsten kann an den meisten Stellen. Genau, das sind dann die wichtigen Erfahrungswerte, die wir dabei sammeln werden.
Ja, und abhängig davon, wie gut das dann jetzt läuft mit diesen beiden Projekten, also dem internationalen Gästehaus und der Gret-Paluca-Straße, werden wir dann schauen, wie weit wir den Ausbau auch vorantreiben wollen.
Ja.
Auch wie gut es angenommen wird. Es gibt ja inzwischen auch schon viele Studenten, die gar keine Geräte mehr mit Netzwerkanschluss haben. Deswegen wird das Ganze auch immer drängender. Naja, schauen wir mal, wie gut das angenommen wird und wie gut das funktioniert.
Das ist ja der Hauptgrund, warum die Leute sich einen Router in ihr eigenes Zimmer stellen und die ganzen Router dann miteinander interferieren und Probleme machen.
Ich glaube, das hatten wir das nicht auch schon mal in der Folge hier?
Ja,
das wo wir drüber geredet haben, genau. Also das Hauptproblem, was da gerade auch angesprochen wurde,
ich
das
glaub,
ist halt...
Ich glaube, das war so Folge 2 oder 3, da sind wir sehr drauf eingegangen, warum denn überhaupt Infrastruktur WLAN
das war die Mitgliedsbeitragsdiskussion,
glaube ich,
auch. Warum das Ganze nur teurer wird, ja.
Warum das mehr als quasi 20 Euro Plastikrouter pro Mitglied kostet.
Ja.
Und Infrastruktur WLAN ist halt nicht so einfach zu machen. Wie
es ist in der Tat nicht so einfach und man will es ja dann auch richtig machen. Ja. Man will ja gerade, dass es besser wird.
Ja.
Naja.
Also schlechtes Netz ist ja schlimmer als kein Netz meistens. Weil dann sitzt man da und wartet und drückt F5 und ärgert sich.
Mhm.
Genau. Das soll ja dann auch funktionieren.
Ja, ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg. Das hat sich halt alles etwas länger gezogen, als wir eigentlich wollten. Hatten halt auch genug andere Sachen zu tun.
Ja.
Und genug Leute, die halt leider dann da an gewissen Zeitpunkten auch nicht weitermachen konnten, was ein bisschen schade war.
Ja, das sind
so. Aber das bringt halt das Ehrenamt dann mit sich.
Ja.
So, wenn halt gerade keine Zeit da ist, dann geht halt ein Projekt auch mal nicht weiter. Wir sind da jetzt nicht komplett out of the loop, aber man muss halt immer gucken, wie es gerade geht.
Ja.
Manchmal läuft es halt sehr gut, mehr Übernahmen, mehr Aktionen, wie wir jetzt die Semesterferien hatten, und manchmal dauert es halt einfach ein bisschen.
Ja. Mehr Leute wären natürlich oft hilfreich.
Mehr Leute sind immer gut.
Ja. Wir machen, was wir können. Genau. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit, deshalb, ich denke, das Thema WLAN wird uns hier, glaube ich, immer wieder begegnen. Vieles ist auch schon gesagt worden, deshalb würde ich jetzt mal weitergehen. Im Prinzip haben wir dann nur noch ein bisschen Housekeeping-Meta-Sachen, über die ich kurz reden wollen würde. Und zwar bin ich auch jetzt ab und zu mal dann von Leuten gefragt worden, die irgendwie von diesem Podcast gehört haben oder denen ich davon irgendwie erzählt habe. Seite, wo finde ich euch denn? Ich finde euch hier gar nicht bei Spotify, ich finde euch hier ja gar nicht bei Deezer. Und da würde ich einfach mal ein bisschen nach Feedback fragen oder auch an meine Gäste. Wie geht euch das so? Nutzt ihr solche Dienste, um irgendwie Podcasts zu hören oder so? Oder seid ihr auch eher Team Oldschool Podcast? Also es gibt da den schönen Ausspruch, der auf Twitter öfter an mir vorbeifliegt, was kein RSS-Feed hat, ist kein Podcast.
Ja, sehr schön. Also ich bin da tatsächlich eher auf der Oldschool-Schiene, aber ich muss sagen, ich höre auch sehr wenig Podcasts. Mhm. Also ich selbst habe so 2-3 Sachen, die ich mir dann mal im Laufe eines Monats anhöre, so ungefähr. Das ist halt echt nicht viel, würde ich behaupten. Deswegen bin ich da auch nicht so der klassische Nutzer. Also Spotify oder Deezer nutze ich dafür nicht.
Ja, bei mir ist Spotify, da höre ich manchmal Podcasts, aber jetzt auch nicht regelmäßig. Einfach nur mal, wenn man ein bisschen was auf die Ohren muss, was im Hintergrund werden kann.
Man kann da ja durchaus quasi eine quasi religiöse Debatte draus machen. Für mich war es bis jetzt vor allem der Punkt, dass es halt einfach zusätzlicher Aufwand ist. Man muss sich halt, das ist halt das Problem an diesen Silo-Diensten, da muss man sich dann halt immer jeweils einzeln anmelden und seinen Podcast einreichen, dann wird er irgendwie reviewed und man muss das dann natürlich auch seinen Eintrag da entsprechend pflegen und das ist halt für jeden Dienst einzeln Aufwand. Mein RSS-Feed kann sich jeder irgendwie reinziehen und damit machen, was er will.
Ja, die aktuelle Lösung ist, denke ich, schon ganz gut.
Ja, und zum anderen habe ich auch wirklich ein bisschen bisschen Bauchschmerzen bei diesen Lösungen. Ich bin eigentlich immer ganz froh, dass das Podcasts da so ein bisschen oder zumindest jetzt lange noch so eine Bastion des freien Webs waren und ganz gut ohne sowas ausgekommen sind. Nicht ganz so krass einer Zentralisierung unterliegen wie andere Webdienste. Also wenn man irgendwie irgendwie Websuchen sind synonym mit Google, Videos gucken ist irgendwie synonym mit YouTube an vielen Stellen und keine Ahnung, was da alles so an quasi Monopolisten gibt. Und Podcasts haben sich da bis jetzt immer noch ganz gut gewährt, dadurch, dass es halt auf diese freien Technologien setzt. Aber man sieht es auch zunehmend, dass so Player wie Spotify da reingehen. Insofern bin ich ja auch einfach ein bisschen trotzig, aber da würde ich auch einfach jetzt mal die Hörer um Feedback bitten und Hörerinnen, wie das aussieht, ob das was ist, was ihr euch unbedingt wünschen würdet oder was wirklich was bringt. Genau. Dann wäre ich da vielleicht auch noch für zu haben. Genau, und noch eine kurze Ankündigung. Wir sind ja heute auch schon ab und zu an dem Thema vorbeigeschrammt. Lebenszyklen von Hardware, wie lange kann man die Sachen nutzen? Was tun wir, um Sachen möglichst effizient zu nutzen? Wir haben so halb in Planung eine Folge, die sich so rund ums Thema Nachhaltigkeit drehen wird. Genau, da steht jetzt noch kein Termin fest und die Gästeliste ist auch noch ein bisschen in Bewegung, aber falls ihr vielleicht da in die Richtung konkrete Fragen habt oder irgendwie Themenwünsche, was wir beleuchten sollen, also ich hoffe, dass wir verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit auf jeden Fall berücksichtigen können, also es Nachhaltigkeit einfach aus, was man so kennt, ökologischer Sicht, Hardware-Produktion, Stromverbrauch ist ja wahrscheinlich so das Erste, was einem einfällt. Aber es gibt ja auch noch andere Aspekte von Nachhaltigkeit, wenn man in Richtung Softwareentwicklung guckt, die kann man auch nachhaltig gestalten. Man kann auch so Community-Management oder so nenne ich es jetzt mal, kann man auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive drauf gucken, wie auch, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, wie gestaltet man auch das Netz auf eine nachhaltige Weise, dass man es halt vielleicht nicht großen Playern überlässt und sich von denen abhängig macht, sondern das irgendwie selbstbestimmt in der Hand behält, ist aus meiner Sicht auch eine Form der Nachhaltigkeit. Genau, da wird es, denke ich, einen bunten Strauß von Themen geben, falls ihr dazu irgendwie Anregungen habt. Meldet euch. Das wird sicherlich nicht vor Anfang Mitte März was. Genau. Apropos Mitte März, noch eine Empfehlung. Ich glaube, 16., 17. März oder das Wochenende da drauf jedenfalls, finden wieder die Chemnitzer Linux-Tage statt. Auf jeden Fall hier so für Sachsen eine eine coole Veranstaltung, die ich jedem nur empfehlen kann, kostet quasi nichts und man muss sich auch nicht an irgendwelchen Ticketverlosungen beteiligen, wie für andere Events. Da kann man auf jeden Fall gut vorbeischauen. Genau, das wäre es soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Gäste. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, vielen Dank für die Einladung. Dann hören wir uns so in einem Monat wieder. Ciao.
Tschüss.